D-Radio Wissen. Update.
50 Millionen Kinder sind weltweit auf der Flucht. Die Zahl hat sich in 10 Jahren verdoppelt. Das sind Fakten aus einem Bericht, den das Kinderhilfswerk UNICEF vorgestellt hat. Hinter diesen Zahlen verbergen sich ganz konkrete Schicksale, wie das eines Mädchens aus Nigeria, das vor Krieg und Terror geflohen war und dann in Libyen 8 Monate lang in einem Erdloch gefangen gehalten und vergewaltigt wurde.
She was locked in an underground prison in Libya.
Irgendwann kam sie über das Meer nach Lampedusa, ist jetzt in Sizilien, aber ihre Schleuser wollen sie noch immer als Prostituierte verkaufen.
Die Flüchtlingskrise, eine Krise der Kinder. Das ist unser erstes Thema im Update bei D-Radio Wissen mit Peter Neuhaus.
Update.
Entwurzelt, das ist der Titel des UNICEF-Reports über Kinder auf der Flucht. Zum ersten Mal wurde dazu eine Studie gemacht. Das Kinderhilfswerk der UNO berichtet, dass Kinder etwa 1/3 der Weltbevölkerung ausmachen, aber die Hälfte aller Flüchtlinge. Eines der Symbole für das Leid der Kinder war das des toten jungen Aylan, der vor etwa 1 Jahr auf der Flucht im Mittelmeer ertrank und an einem türkischen Strand angespült wurde. Das Schicksal des 3-jährigen Jungen aus Syrien hat viele Menschen weltweit berührt, dazu UNICEF-Vizedirektor Justin Forsyth.
Aber dieser kleine Junge, der starb, er ist eben nur ein kleiner Teil der großen traurigen Erfahrung von Kindern und ihren flüchtenden Familien.
Aylans Familie war damals vor dem Bürgerkrieg in Syrien geflohen. Auch die Kämpfe in Aleppo hatte die Familie erlebt. Dort hat sich die Lage weiter zugespitzt. Vor kurzem hatte UNICEF-Sprecher Rudi Taneden darüber berichtet, wie Kinder dort leiden.
Kinder sterben auf dem Schulweg, sie sterben beim Wasserholen. Kinder leiden unter Krankheiten. In diesem Krieg sehen Kinder Dinge, die kein Kind auf der Welt sehen sollte.
Von den 50 Millionen Kindern, die weltweit auf der Flucht sind, wurden nach Angaben von UNICEF 28 Millionen durch gewaltsame Konflikte und Kriege wie in Syrien vertrieben. Besonders viele Kinder und Jugendliche fliehen aus Syrien und Afghanistan. Immer mehr sind ohne ihre Eltern unterwegs. Wer es nach Europa schafft, findet je nach Land sehr unterschiedliche Bedingungen vor. Italien bemüht sich laut UNICEF zum Beispiel um Bildung oder darum, dass Kinder ihre schrecklichen Erlebnisse aufarbeiten können, während sie in anderen Ländern weitestgehend allein gelassen werden.
In Griechenland und in Teilen des Balkans ist es dramatisch schlechter. In Griechenland bekommen Kinderflüchtlinge, die allein kommen, praktisch keine Hilfe.
UNICEF fordert unter anderem, dass Flüchtlingskinder vor Ausbeutung und Gewalt geschützt werden, dass sie Bildung bekommen und medizinisch versorgt werden und dass Fluchtursachen bekämpft werden. Darum wird es auch bei 2 Gipfeltreffen zur Flüchtlingskrise gehen, noch in diesem Monat in New York. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird zwar nicht dabei sein, Lob bekommt sie trotzdem vom UNICEF-Vizedirektor Justin Forsyth.
Angela Merkel ist außerordentlich mutig und von Prinzipien getrieben, eine der größten Menschenfreunde unserer Zeit. Die Deutschen sollten stolz sein, eine Kanzlerin mit diesen Prinzipien zu haben.
I think the German people should be feel proud that they've got a chancellor that's taken such a principled stance.
So viel Zuspruch hätte sich die Kanzlerin wahrscheinlich auch in der Generaldebatte heute im Bundestag gewünscht. Da ging es um den Kanzleretat und das nutzt die Opposition gerne, um mit der Regierung abzurechnen. Aus Sicht von linken Fraktionschef Dietmar Bartsch fehlt Merkel in der Flüchtlingspolitik eine klare Linie.
Mit dem Flüchtlingsdeal und mit den Kniefällen vor Herrn Erdogan haben sie sich erpressbar gemacht. Hat sich Deutschland erpressbar gemacht? Hat sich Europa erpressbar gemacht? Frau Merkel, Ihnen ist der politische Kompass abhanden gekommen.
Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sagte, in der Koalition gelte jeder gegen jeden.
Nicht das Volk, nicht die Menschen in unserem Land sind überfordert, meine Damen und Herren, sondern Sie mit Ihrer chaotischen Regierung sind es.
Merkel verteidigte ihre Flüchtlingspolitik. Die Situation sei heute um ein Vielfaches besser als vor 1 Jahr. Es bleibe aber noch viel zu tun. Die Kanzlerin kündigte an, die innere Sicherheit zu verbessern.
Terrorismus ist kein neues Problem, das erst mit den Flüchtlingen gekommen ist. Weil aber auch nicht jeder Flüchtling in guter Absicht kommt, werden wir weitere Maßnahmen ergreifen, um die öffentliche Sicherheit in Deutschland zu stärken. Die Menschen dürfen von uns verlangen, dass wir das Menschenmögliche tun, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.
Merkel rief dazu auf, auf die Wirtschaftskraft und den sozialen Zusammenhalt zu vertrauen. Deutschland werde Deutschland bleiben. Angesichts der Wahlerfolge der AfD warnte Merkel davor, sich deren Sprache anzunähern und Fakten zu ignorieren.
Kein Kommentar. Doch.
Meinung.
In der Generaldebatte im Bundestag hat Merkel ihre Flüchtlingspolitik verteidigt. Im Netz widersprechen ihr viele. Kaledoni schreibt bei tagesschau.de, typisch für Merkel ist ihre Selbstbeweihräucherung. Sie geht in Deckung und danach alles wieder gut zu reden. Das hat sie von ihrem Ziehvater Helmut Kohl perfekt übernommen. Mami findet, natürlich gibt es viele Fortschritte und Erfolge, auch in der Flüchtlingspolitik. Dadurch, dass die Kanzlerin aber Kurswechsel vollzieht, ohne Dinge klar auszusprechen, trägt sie zu einer tiefen Spaltung bei, weil verschiedene Bevölkerungsgruppen nicht mehr wissen, welche Grundsätze gelten und wem man trauen kann. Julian Winter sieht es bei Facebook anders. Wenn die Wir-schaffen-das-Kritiker mehr Zeit und Kraft damit verbringen würden, etwas zu tun und tatkräftig zu helfen, dann stünde dem Wir-schaffen-das auch nichts im Weg. Und auch Mario Alexander verteidigt Merkel. Von dieser Humanität könnten sich so manche Deutsche eine Scheibe abschneiden. Rückri Marianne konnte die Bundeskanzlerin allerdings nicht erreichen. Sie schreibt, man erträgt diese Frau nicht mehr. Die ist so erhaben, aber Hochmut kommt vor dem Fall. Und Kommentator 77 stört sich am Benehmen der Politiker im Bundestag. Jemand aus der Opposition hält gerade eine Rede und spricht dabei direkt ein Mitglied der Bundesregierung an. Was macht dieses Regierungsmitglied? Man benimmt sich, als ob gerade ein Witz erzählt würde, nur zuhören tut man nicht.
Was sonst noch wichtig war?
Die Bundesregierung hat sich in den Streit über ein Interview der Deutschen Welle mit dem türkischen Sportminister eingeschaltet. Sie stellte sich hinter die Deutsche Welle und erklärte, die Türkei dürfe das Interview nicht einbehalten. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, die Pressefreiheit sei ein hohes, nicht zu verhandelndes Gut.
Wäre es ein Fall von zwangsweiser Konfiszierung von Material, dann entspräche das nicht unseren Vorstellungen der Pressefreiheit.
Der Journalist Michel Friedmann hatte das Interview geführt. Laut der Deutschen Welle wurde das Material anschließend beschlagnahmt. Der türkische Sportminister Akif Kilic sagt, dass er die Deutsche Welle nur aufgefordert hat, das Interview nicht auszustrahlen. Wenn man einen neuen Computer kauft, ist oft Software vorinstalliert. Nicht jeder will die nutzen, trotzdem hat ein Käufer kein Recht darauf, dass deswegen der Preis reduziert wird. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Im konkreten Fall wollte ein Käufer aus Frankreich weniger Geld für seinen Sony-Rechner bezahlen. Das Urteil bedeutet jetzt, man muss die vorinstallierten Betriebssysteme und Programme akzeptieren oder den Computer ganz zurückgeben. Ein Sprecher der Verbraucherzentralen findet das nachvollziehbar.
Für uns ist es insoweit in Ordnung, als es zunächst mal um das Betriebssystem geht und darüber hinaus, dass eben über den Umfang von vorinstallierter Software entsprechend aufgeklärt wird. Also, dass der Verbraucher selber eine informierte Entscheidung treffen kann.
Verbraucherschützer und Computerexperten warnen allerdings auch vor Risiken bei vorinstallierten Programmen. Sie könnten zum Beispiel Hackern Angriffe erleichtern. Manchmal sind die Programme auch nur Testversionen, die man später kaufen muss. Hersteller bekommen Provisionen, wenn sie ihre Computer damit ausrüsten.
Was noch wichtig wird?
Morgen wird beim ASEAN-Treffen die Runde vergrößert. ASEAN, das steht übersetzt für den Verband südostasiatischer Nationen. 10 Länder gehören zu der Wirtschaftsgemeinschaft, zum Beispiel Vietnam, Thailand oder die Philippinen. Einmal im Jahr gibt es ein Gipfeltreffen, gerade läuft es in Laos. Morgen treffen sich die ASEAN-Politiker dann mit Vertretern aus anderen, zum Teil angrenzenden Ländern, zum Beispiel China. Mit dabei sind auch Indien, Russland, Australien und die USA. Für US-Präsident Barack Obama ist es die letzte Asienreise seiner Amtszeit. Bei dem Gipfel geht es vor allem um Wirtschaftsbeziehungen. Der Asien-Pazifik-Raum wird aus Sicht von US-Wirtschaftsexperten in den nächsten Jahren als Handelspartner noch wichtiger werden.
Und sonst in der Welt?
Ein erstes Land hat Daten aus den geleakten Panama Papers gekauft, und zwar Dänemark. Der dänische Finanzminister erklärte, dass die Informationen von einer anonymen Quelle kommen und vielversprechend sind. Jetzt will das Land Ermittlungen aufnehmen gegen bis zu 600 dänische Staatsbürger. Die werden verdächtigt, dass sie über Briefkastenfirmen in Panama in Dänemark zu wenig Steuern gezahlt haben. Über den Kaufpreis für die Daten gibt es unterschiedliche Angaben. Sie liegen bei umgerechnet bis zu 1 Million Euro. Dem dänischen Finanzminister zufolge haben auch andere Länder Interesse an den Daten angemeldet. Als Kandidat wird Deutschland gehandelt, weil Behörden hier schon Daten von Steuerhinterziehern gekauft haben. Im Mittelpunkt der Panama Papers steht die Kanzlei Mossack Fonseca. Sie hat zum Teil prominenten Superreichen dabei geholfen, Scheinfirmen zu gründen. Das hatte ein internationales Journalistennetzwerk aufgedeckt. Es hatte 11 Millionen Dokumente zugespielt bekommen. In Japan hält sich ein merkwürdiger Trend. Einsiedelei. Eine neue Erhebung zeigt, mehrere hunderttausende Japaner leben völlig zurückgezogen und verlassen ihr Zimmer oder ihr Elternhaus gar nicht mehr. Allein bei den Leuten zwischen 15 und 39 Jahren sind es mehr als 500.000. Besonders breitet sich das Phänomen wohl unter den Japanern ab 35 aus. Da hätten sich die Zahlen in den letzten 5 Jahren verdoppelt. In der Regel sind es mehr Männer als Frauen. In Japan wird schon lange über diese merkwürdige Weltflucht diskutiert, die dort Hikikomori heißt. Experten vermuten, dass sich viele junge Japaner dem hohen Erwartungsdruck nicht gewachsen fühlen, unter anderem in Schule und Job. Berlin hat das Berghain, London das Fabric. Im Fall von London muss man jetzt sagen, hatte. Denn der europaweit bekannte Techno-Club muss schließen. Der Gemeinderat hat den Betreibern die Lizenz entzogen. Auslöser war, dass vor ein paar Wochen in dem Club 2 Teenager gestorben waren. Wahrscheinlich an einer Überdosis. Der Gemeinderat erklärte, dass das Fabric eine Kultur des Drogenkonsums habe. Das Personal sei nicht in der Lage, das zu kontrollieren. Vorher gab es noch Versuche, die Schließung zu verhindern. Unter anderem mit einer Online-Petition, die mehr als 150.000 Menschen unterschrieben haben, darunter auch Bands wie Fatboy Slim oder die Chemical Brothers. Genützt hat es nichts. Londons Bürgermeister sagte, er bedauere die Entscheidung. Zur Kultur der Stadt gehörten auch die Clubs.
Wissensnachrichten.
Klimawandel und Umweltverschmutzung sorgen dafür, dass es in unseren Ozeanen leiser wird. Das sagen Forscher von der Uni Adelaide, nachdem sie vor Australien mit Unterwassermikrofonen unterwegs waren. Britta Wagner aus den Wissensnachrichten. Ist es denn normalerweise laut? Fische sind doch eigentlich eher so stumm.
Das habe ich auch immer gedacht. Das stimmt aber nicht, denn viele Fische können Laute produzieren. Das machen sie zum Beispiel mit ihrer Schwimmblase, aber die richtigen Krachmacher unter Wasser sind die Knall- oder Pistolenkrebse.
Das klingt auch schon ganz schön laut.
Ja, die heißen auch zu Recht so, denn sie schießen mit Wasserstrahlen um sich, die sie mit ihren Scheren erzeugen und das knallt dann tatsächlich. Hier mal eine Aufnahme der Forscher. Na, hier knall, knall immer.
Ja.
Und außer diesen Knallkrebsen gibt es natürlich auch noch andere Geräusche unter Wasser. Denk mal an die Walgesänge oder auch an so kleineren Kram, leise Sachen, zum Beispiel kratzende Seeigel. Insgesamt kommt da schon eine ordentliche Dauergeräuschkulisse raus.
Wofür brauchen denn die Tiere unter Wasser diese Geräusche?
Das ist ganz unterschiedlich. Zum einen, damit sie mit Artgenossen kommunizieren können. Aber andererseits, schreiben die Forscher im Fachjournal Landscape Ecology, ist es auch für fremde Arten wichtig. So eine Seegraswiese oder ein Riff hat eine ganz eigene Soundkulisse und an der orientieren sich dann viele Unterwassertiere, zum Beispiel der kleine Nachwuchs von denen, wenn er einen Platz sucht, um sich zu verstecken.
Es wäre also ganz schön schlecht, wenn die Unterwasserwelt verstummt.
Ja, deswegen warnen die australischen Forscher auch, wenn die Meere noch mehr verschmutzen, wird es leiser und dann könnten sich all diese kleinen Tierchen schlechter orientieren. Sie belegen das mit einem Vergleich von Aufnahmen aus einem gesunden Meeresgebiet. Hier mal noch das von vorhin. Das Knallen haben wir schon gehört. Ein verschmutztes Meeresgebiet klingt dagegen viel leiser. Nicht mehr so viel, ne?
Ja, ja.
Und diese verschmutzten Gebiete haben die Forscher extra so ausgewählt, dass es uns ein Gefühl gibt, wie die Erde am Ende unseres Jahrhunderts überall im Meer klingen könnte. Wenn Klimawandel und Meeresverschmutzung so weitergehen wie bisher, dann wäre es viel stiller als normal und auch weniger vielfältig.
Bleiben wir bei Vielfalt, wechseln aber nach Hollywood. Kalifornische Forscher geben seit 2007 jedes Jahr einen Diversitätsbericht über die Filmbranche raus. Hat sich da was verbessert?
Nein, muss man ganz klar sagen. Zum Beispiel bei Frauen im Film, die auch was sagen dürfen. In den Top 100 Hollywood-Filmen aus dem Jahr 2015 war knapp ein Drittel der Sprechrollen nur weiblich. Das war auch schon bei der Analyse der Filme 2007 so. Auf eine weibliche Filmfigur mit Sprechrolle kommen also doppelt so viele Männer. Außerdem sind Frauen im Film häufiger nackt oder sonst irgendwie sexy dargestellt.
Also bleibt Hollywood eher so eine Macho-Kultur?
Ja, macho und nach wie vor auch sehr weiß. In fast 3/4 der Top 100 Hollywood-Filme aus dem letzten Jahr waren die Darsteller weiße. Schwarze, Latinos und Asiaten kommen viel seltener vor.
Bringt denn da diese ganze Debatte um Oscar so white nichts?
Also in den Zahlen über die Filmemacher steckt noch keine Veränderung. Von den 107 Regisseuren der Top-Hollywood-Filme 2015 waren nur 4 schwarz und 6 asiatisch. Man muss jetzt fairerweise sagen, die Debatte Oscar so white ist ja noch nicht so alt, dass sie da schon wirklich einen Einfluss haben könnte. Denn die Hollywood-Produktionen haben ja sehr lange Vorlaufzeiten. Allerdings müssten dann auch definitiv noch andere Hashtag-Debatten dazukommen, damit es besser wird. Zum Beispiel sowas wie Oscar so undisabled, denn Menschen mit Behinderung kommen noch viel weniger in Hollywood vor. vor als in der echten Bevölkerung.
Wenigstens im Sport gibt es mehr Beteiligung. Die Paralympics, die heute in Rio starten, dieses Jahr gibt es da was Neues. Blindengerechte Medaillen.
Ja, denn bisher konnten Blinde nicht wissen, ob sie jetzt eine Gold-, eine Silber- oder eine Bronzemedaille in der Hand halten. Bei den neuen Medaillen kann man den Unterschied hören. Da sind nämlich im Inneren Stahlkügelchen, die beim Schütteln Töne von sich geben.
Und die Goldmedaille, das ist dann die lauteste?
Natürlich, das ist irgendwie eingängig, ne? Die hat die meisten Kügelchen drin, 28 und damit auch die größte Lautstärke. Die Bronzemedaille hat nur 16 und ist dann logischerweise viel leiser. Außerdem steht auf allen Medaillen in Blindenschrift drauf Rio 2016 Paralympic Games, damit so ein Paralympic-Star dann auch auf Anhieb die richtige Goldmedaille aus dem richtigen Jahr aus dem Regal holen kann.
Das ist praktisch. Danke, Britta.
Wetter.
Sonnig und warm, so geht der Tag zu Ende. Die Temperaturen liegen oft über 25 Grad. Nur an der Küste kann es etwas kühler sein. In der Nacht bleibt es klar, bei Minimum 9 Grad. Auch morgen wird es wieder schön mit viel Sonne und Temperaturen bis 31 Grad. Am Freitag gibt es mehr Wolken, es bleibt aber sommerlich.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.